Trauerschatten. Der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Trauerschatten. Mit mir heute dabei ist Max Czolek. Hi Max, schön, dass du da bist.
Hi Samson, schön bei dir zu sein.
Danke, dass du dich, wenn ich das jetzt droppen darf, dich selber eingeladen hast in den Podcast.
Hä, aber doch schon in die erste Staffel und jetzt ist schon die zweite. Wie lange braucht es eigentlich?
Ja,
deine Tür ist lang, deine Tür ist langsam, Son.
Ja, ich hätte nicht gedacht, dass wenn ich einen Podcast zu Trauer mache, dann alle auf einmal so Bock haben, so ja, lass mal reden. Deshalb musste ich so ein bisschen stückeln. Ganz kurz zu dir, für die da draußen, die dich nicht kennen. Ähnlich wie ich machst du ganz viele Sachen. Du schreibst Gedichte, Essays, bist Kurator und Politikwissenschaftler, hast viele Bücher geschrieben, auch viel Lyrik geschrieben und jetzt bald im Oktober 2025, je nachdem wann die ZuhörerInnen diese Folge hören werden, erscheint ja in Zusammenarbeit mit Hadija Haruna Oelker ein gemeinsames Buch. Und nicht nur, dass ihr an diesem Buch zusammengearbeitet habt, habt ihr auch einen Podcast zusammen, Trauer und Turnschuh, was so vielleicht auch ein bisschen Inspiration war zu diesem Podcast, auch allgemein so zum Thema, wie wir über Trauer sprechen. Dementsprechend will ich auch gar nicht mehr so lange diese Kurzvita in die Länge ziehen und direkt mit der Frage einsteigen. Max, was hat dich traurig gemacht?
Boah, also du hast mir diese Frage natürlich schon im Vorfeld gestellt und ich habe darüber nachgedacht, wie man dieses große, schattige Wesen namens Trauer eigentlich greifen kann, weil es tatsächlich in meinem Leben, seit ich denken kann, Trauer eine total zentrale Rolle spielt. Trauer darüber, dass Familienmitglieder nicht da sein können, entweder weil sie vernichtet wurden oder weil sie zu früh gestorben waren. Trauer darüber, dass bestimmte Versprechen und Hoffnungen auf ein besseres Deutschland vielleicht nicht funktioniert haben. Eine Familie kommt aus Ostdeutschland und zumindest ein Teil davon hat tatsächlich geglaubt, es wäre nötig, ein Deutschland zu bauen, was anders ist als das, was wir jetzt haben. Auch das ist ja grandios gescheitert. Ich glaube, ein gemeinsamer Nenner vielleicht ist tatsächlich auch für mich persönlich nochmal in den letzten Jahren gewesen, das Scheitern von Hoffnung, also die Trauer darüber, dass Dinge, von denen wir geglaubt haben, wir hätten sie erreicht oder Dinge, von denen wir geglaubt haben, wir wären irgendwie weiter, dass die alle in Frage stehen gerade. Und wenn ich alle sage, dann meine ich wirklich umfassend. Und wir können das so ganz knapp durchgehen und sagen, also diese Idee, dass Europa das Thema Krieg irgendwie zumindest eingehegt hat. Ja, natürlich gab es Zivilbürgerkrieg in den 90ern im zerfallenen Jugoslawien, aber dass sozusagen im Großen und Ganzen diese Idee konventioneller Kriege in den Hintergrund getreten ist in Europa, ist ja spätestens mit dem Überfall Russlands auf die Ukraine erledigt gewesen. Diese Idee, dass Deutschland die eigene Gewaltgeschichte erfolgreich überwunden hat, eine Idee, die so zentral war für alle möglichen Sachen, von Wiedervereinigung zweier Deutschlande bis zur Deutschlandpfanne, zur WM 2006, bis zur Wiederbewaffnung und Wiederaufrüstung der Bundeswehr aktuell, dass das angesichts einer AfD, die bei Umfragen jetzt gerade im August und September 2025 stärkste Kraft ist in Deutschland, dass diese Idee der Überwindung der Gewaltgeschichte aktuell in Frage steht, wenn nicht sogar widerlegt worden ist. Und das auch das ist ja, löst ja erstmal auch eine Trauer aus und die Frage und sicher auch eine Angst. Ja? Also was heißt denn das jetzt für uns alle, wenn all die Dinge, die mir so als 90er-Jahre-Kind erzählt worden sind, in Frage stehen? Und als letztes vielleicht auch noch, auch das finde ich wichtig, diese zumindest linke oder liberale Hoffnung innerjüdisch, es wäre möglich, einen besseren Nationalstaat zu errichten. Und auch das ist eine Sache, die jetzt aktuell nach 2 Jahren brutalsten Krieg von der israelischen Seite aus einfach in Frage steht. Und ich glaube, wir haben noch nicht mal angefangen, darüber nachzudenken, was es eigentlich heißt, dass diese Hoffnung auf einen besseren, sicheren, guten Staat, dass auch die, auch für die Diaspora auf eine Weise in Frage steht, wie es bisher noch nicht der Fall gewesen ist. Also wir haben sozusagen das Scheitern der Hoffnung auf allen möglichen Ebenen, die sich alle auf die eine oder andere Weise für mich, in mir überlagern.
Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass Hoffnungen, die wir hatten, wenn Ambitionen, die wir hatten, wenn die auf der Kippe stehen oder wir einfach sehen, ja, das ist nicht mehr, das wird jetzt nicht passieren. Wir werden jetzt die nächsten Jahre, vielleicht Jahrzehnte sehr viel wegstecken müssen, sehr viel mehr wegstecken müssen als jetzt. Wir müssen, werden Angst haben auf verschiedensten Ebenen, werden weiterhin Dinge beobachten, die außerhalb unserer Kontrolle stehen. Findest du, dass Trauer die erste Reaktion ist, die man dann hat, wenn man das sieht? Oder ist es vielleicht auch noch so eine Vorstufe, bevor man realisiert, okay, das ist jetzt, das wird jetzt so sein?
Also in dem Buch, was Hadija und ich jetzt gerade zusammengeschrieben haben, alles auf Anfang, was, wenn dieser Folge erscheint, gerade erschienen sein wird. Dieses Buch, da probiere ich das so zu beschreiben, diesen Schritt, den du gerade befragst. Ganz stark wurde mir das erst so richtig deutlich im Nachdenken über meine emotionale Reaktion auf den Ukraine-Krieg oder auf die Eskalation des Ukraine-Krieges 2022. Und das war darum so interessant, weil ich plötzlich eine Art Schmerz empfunden habe, von dem ich mich befragt habe, wo kommt denn der her? Warum habe ich denn jetzt gerade so eine große Trauer, so eine große Enttäuschung, so eine Verunsicherung? Und ich glaube, dass die Trauer einen Punkt markiert, an dem vorher etwas gewesen sein muss. Ja, also Trauer markiert einen Ort, an dem vorher vielleicht Hoffnung war. Und zwar eine Hoffnung, die ich mir selbst vielleicht nicht mal eingestanden hätte. Hätte man mich gefragt, davor, glaubst du daran, dass wir kriegerische Handlungen überwunden haben oder so, hätte ich sicher gesagt, nein, das ist eine naive Vorstellung. Aber meine Trauer sagt mir, dass doch in mir etwas war. Und das, was da in mir war, vielleicht eher ist die Hoffnung, dass meine eigenen Verwandten, dass diese riesige Zerstörung des 20. Jahrhunderts, dass die nicht umsonst gewesen ist. Und plötzlich siehst du, sozusagen jetzt mal überspitzt gesprochen, niemand hat irgendwas gelernt. In Deutschland haben wir die gleiche Scheißideologie, die wiederkommt. Weltweit haben wir diese Idee der Kriege und der sozusagen des Überfalls, des Kriegerischen und so weiter, die weiterhin stattfindet. Das war alles umsonst. Und das hat mir schon ganz schön den Stecker gezogen und hat mich sehr ins Nachdenken gebracht, auch darüber, was für eine Sprache wir eigentlich bräuchten, künstlerisch gesprochen, aber auch politisch gesprochen, welche Sprache wir bräuchten, um dieser Trauer, dieser enttäuschten Hoffnung irgendwie Raum geben zu können. Weil mein Eindruck ist schon, dass wir aktuell vor allem das Register des Schreins und der Wut irgendwie bedienen, die ganze Zeit. Und ich werde den Eindruck nicht los, dass dieses Schreien und dieses Wüten ein Versuch ist, dem Schmerz über die Niederlage keinen Raum zu geben. Aber die Niederlage findet ja trotzdem statt.
Ich würde sogar sagen, dass tatsächlich auch dieses Schreien und Wüten, was ich auch beobachte, vielleicht auch so ein Versuch ist, irgendeine Art von Kontrolle wieder zu erlangen für etwas, was einfach evidentlich bevorsteht oder bevorstehen wird oder wo wir alle einfach nur noch zu ZuschauerInnen werden, wo wir dachten so, hey, mit vielleicht auf individueller Ebene, aber auch auf kollektiver Ebene, dass wir irgendwie ja, die Macht haben, die Möglichkeit haben, etwas zu verändern, eben halt vielleicht auch aus der Vergangenheit zu lernen, aber wir dann doch jetzt sehen so, ja, das hat alles irgendwie doch nichts gebracht und wie du auch gerade sagtest, niemand hat irgendwas dazu gelernt, weder halt in der deutschen Aufarbeitung als auch halt global, als auch innerhalb der europäischer Strukturen und dass halt dieses Wüten irgendwie da ist, so als Versuch an Kontrolle, an irgendwas zurückzuholen.
Also ich stimme dir völlig zu. Ich glaube, das ist absolut ein zentraler Aspekt von diesem Wüten und dem Schreien ist der Versuch, Kontrolle zurückzuerlangen angesichts einer Machtlosigkeit, vor der wir alle stehen. Ja, wir sind der russischen Aggression gegenüber machtlos. Wir sind den Kriegsverlauf in Nahost gegenüber machtlos in beide Richtungen. Also sowohl was die Geiseln angeht als auch was die Kriegsführung von Seiten der israelischen Regierung und des Militärs angeht. Wir sind machtlos gegenüber Klimakatastrophe, weil die Emissionen auf ganz anderer Ebene festgelegt werden. Da können wir noch so oft uns Flüge sparen. Trotzdem ist am Ende die Emission, wird auf ganz anderer Ebene ausgestoßen. Und wir sehen ja, dass jetzt der US-Präsident gerade sogar Staaten sanktioniert, die nicht genug Kohle verbrennen wollen und so. Ja, also wir sehen sozusagen, wir stehen vor unserer eigenen Machtlosigkeit. Aber das ist, glaube ich, nur das eine. Das andere, was ich auch total stark beobachte, ist, dass in einer Situation, in der unser aller Verstricktheit, unsere Komplizinnenschaft, wenn man so will, so deutlich ist wie schon lange nicht mehr, an diesem Punkt geht es schon auch um den wütenden Versuch, auf Seiten der Guten zu stehen. Also alle Seiten probieren sich sozusagen entweder über Nie wieder's jetzt oder über Rassismusvorwurf oder über irgendwelche sozusagen moralischen Koordinatensysteme an einen Punkt zu setzen, an dem sie auf Seiten der Guten stehen. Und das ist, da fallen wir weit hinter das zurück, was Intersektionalität als Denkweise, als Denkmethode eigentlich uns lange schon vermittelt hat, dass wir nämlich immer gleichzeitig Diskriminierte und irgendwie Diskriminierende, irgendwie auch Privilegierte sind, zumal wenn wir über sowas wie Westeuropa, Mitteleuropa sprechen, dann ist das sozusagen die Grundlage, von der wir ausgehen müssen. Und die fast schon, wie soll man das sagen, vielleicht die Einfalt oder die Einfachheit, mit der Leute diese Diskussion über Schuld und über sozusagen Zuschreibung, hier sind die Guten, da sind die Bösen, führen, die macht mir total Sorgen, weil ich auch den Eindruck habe, das, was wir die letzten 10, 15 Jahre unter dem Label Postmigration und plurale Gesellschaft und so verhandelt haben, auch das scheitert gerade, weil wir an unseren eigenen Ansprüchen gemessen scheitern. Darin sowas wie einen gemeinsamen Raum der unterschiedlichen Meinungen auszuhalten. Die Zumutung, die es immer bedeutet hat, mit anderen in einem Raum zu sein, die anderer Meinung sind als ich. Diese Fähigkeit, die ist gerade sehr in den Hintergrund getreten, um es mal vorsichtig zu sagen.
Aber auch, das ist tatsächlich etwas, ich weiß gar nicht, wer das irgendwie zuerst beschrieben hatte, über die sozialen Kanäle als so eine Art Fußballspiel. Also, ne, also für welches Team bist du? Und auch, wie du das gerade beschrieben hast, gehörst du zu den Guten, wer auch immer die Guten sind. Also, das ist dann halt auch so eine, immer wieder diese Definition genommen wird, wer auf der Seite der vermeintlich Guten wäre. Und dass es dann halt immer die eigene Seite ist, was natürlich auch vielleicht ein Teil von Selbstschutz ist, auch wieder so ein Teil von Kontrollversuch zu sagen, so, hey, aber so wie ich das denke, so muss das doch eigentlich richtig sein. Oder wie meine ähnlich denkende Gruppe Bubble denkt, so muss es sein. Was ich halt auch nicht ganz verstehe, weil, wie du auch gerade sagtest, das widerspricht sich halt eben diesem intersektionalen Gedanken, diesem Aushalten von Meinungen. Ich habe das Gefühl, dass das gar nicht mehr so möglich ist. Und ich mich frage, warum ist das eigentlich nicht so möglich? Also ist es nicht möglich, weil sonst halt dieses Narrativ von Gut und Böse, von diesen vermeintlich zwei großen Seiten, dass das dann gar nicht möglich ist? Dass es dann auch wieder diese eigene Position zunichte macht, dass man sagen kann, okay, wenn es dieses gute Seite, schlechte Seite gar nicht gibt und wir alle irgendwie in so einem riesigen Feld von Ungewissheit sind und wir vielleicht erst in 50, 60, 100 Jahren erst wissen, wie sich das alles entwickelt hat. Das ist ja dann auch vielleicht wieder, was du vorhin angesprochen hast, diese Angst wieder stärker hervorruft, indem man diese verschiedenen Meinungen zulässt und den Raum gibt und diese Ungewissheit Raum gibt.
Ja, also ich glaube, die Frage tatsächlich, die du auch gerade aufwirfst, ist ja, an welchen, sagen wir mal, Gegenüberstellungen entscheidet sich sowas wie politische Zugehörigkeit oder politische Ausrichtung, ne? Und das eine könnte sein Gut und Böse, das andere könnte sein Sieger und Verlierer. Na, das sind sozusagen sehr unterschiedliche Konzepte. Das eine ist eher ein moralisches Modell. Manchmal wird es mit links sein assoziiert, manchmal aber auch mit so, sagen wir mal, christlich-konservativen Vorstellungen von die Erlösten, die Nicht-Erlösten, ne? Das wäre dann sozusagen eher eine religiöse Art. Die Sieger, die Verlierer wäre eine klassisch rechte Position, die sagt, Hauptsache Sieger, egal was es kostet. Ja. Und ich frage mich, also es muss einem klar sein, dass wie wir darüber nachdenken, schon bestimmt, wie wir den politischen Raum ordnen und die Frage, wie wir andere Meinungen und andere Positionen dazu ordnen. Ich glaube, es gibt andere Modelle, mit denen wir auch arbeiten können. Ein Modell zum Beispiel, das der Arbeitsteilung. Ich glaube, wir leben in einer Welt, in der können wir nie zeitgleich alle Gewaltformen und alle Diskriminierungen und alle Gefahren, sowas wie Klimakatastrophe, gleichzeitig thematisieren. Das ist unmöglich, wenn ich meinen eigenen Maßstäben gerecht werden will und nicht einfach nur ein Statement ablasse. Natürlich kann ich zu allem ein Statement ablassen oder einen offenen Brief unterschreiben, aber wenn ich mich wirklich auskennen will mit einer Sache, dann braucht es Zeit und es braucht Fokus und es braucht auch Netzwerke und es braucht all die Dinge, die sozusagen über Jahre wachsen. Und es wäre ja irgendwie skurril, würde man einer Klimaaktivistin vorwerfen, dass sie nicht auch zum Thema, ich weiß nicht, Rassismus arbeitet. Das kann man sagen, wäre gut, wenn das auch passiert. Aber es scheint mir irgendwie eine komische Art von Gegeneinander ausspielen zu sagen, wenn du das machst und nicht das, dann ist es nicht wert. Ich glaube, das widerspricht der Komplexität, genauso wie die Gewalt ja im Übrigen auch arbeitsteilig vorgeht. Die einen sitzen im Parlament, die anderen schmeißen die Steine und die Dritten schreiben die Bücher dazu, ja. Und ich glaube, auf diesem Niveau mindestens sollten wir uns organisieren und organisiert halten. Und dafür braucht es aber einen Raum, der diese Arbeitsteilung voraussetzt und anerkennt und auch wertschätzt und sagt, es ist gut, wenn X zu dem, Y zu dem und Z zu was ganz anderem arbeitet. Und wir werden, und es gleichzeitig kostet es uns wahnsinnig viel, weil natürlich die Katastrophen zu Recht einfordern, dass wir alle unsere Energien darauf fokussieren. Also es gibt eine Katastrophe X und die Leute, die sich damit beschäftigen, haben den Eindruck, alle müssen dazu jetzt arbeiten. Und wir sehen es mit sowas wie letzte Generation. Also wir sind hier die letzte Generation, wer jetzt nicht was zu Klimawandel macht oder Klimakatastrophe, der zerstört, der hat Teil an der Zerstörung der Welt. Das ist ja maximal so. Noch krasser kann es gar nicht werden. Und so gibt es das ja auch in anderen Themenfeldern, dass wir sozusagen immer wieder hören, wie AktivistInnen einfordern, dass ihre Position, ihr Thema maximal von allen übernommen werden muss. Und wer es nicht übernimmt, ist kein Linker mehr oder ist kein Verbündeter mehr oder ist kein Guter mehr oder so. Also das wäre sozusagen, ich glaube, dass Arbeitsteilung ein möglicher Gegenentwurf sein kann. Genauso diese Frage von Gewinnen und Verlieren. Eine, die, glaube ich, jetzt für eine progressive Position, man kann sagen linke Position, ich bin immer so ein bisschen vorsichtig, welches Wort ich benutzen will, deswegen benutze ich es abwechselnd, dass eine progressive Position die letzten Jahrzehnte tatsächlich außergewöhnlich das Gefühl hatte, der Staat wäre ihr zugewandt. Also wir hatten gerade eine Phase hinter uns, die letzten anderthalb Jahrzehnte in etwa, in der ist der Staat vor allem als ein Dialogpartner aufgetreten und hat gesagt, also wenn ihr, was weiß ich, Diskriminierung bekämpfen wollt und Diversity, ja, unsere Institutionen sind auch divers. Und wir machen hier einen Diskriminierungsbeauftragten und so weiter und so fort. Diese Zeit ist jetzt vorbei. Und wir kommen an einen Punkt, an dem vielleicht etwas klar wird, was wir ein bisschen vergessen haben, dass nämlich eine Linke in Deutschland immer nur verloren hat. Und dass, als sie einmal gewonnen hat, keine Linke mehr war. Und ich glaube, diese Art von sozusagen Bewusstsein, dass es durchaus möglich ist, zu verlieren und weiterzumachen oder sogar stärker zu werden. Oder, ne, ich komme aus einer Tradition, sowohl jüdisch als auch links, in der die konnten nie darauf hoffen, die Mehrheit zu sein. Und ich glaube sozusagen, ne, das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich das klar macht, dass Mehrheit sein oder Gewinnen absolut nicht notwendig ist, dafür eine linke Praxis zu etablieren. Auch das, dass wir sozusagen uns vielleicht erinnern, es gibt einen Rapper, den ich sehr mag, Waving the Guns, der sagt, scheiß auf ihre Sieger, dann verlieren wir lieber wieder. Also lass uns sozusagen, es ist okay, dass wir gerade verlieren. Es ist keine ungewohnte Erfahrung und es ist voll gut, wenn wir uns wieder miteinander auch darüber verständigen, wie wir diese Niederlage so wenig katastrophal und zerstörerisch wie möglich halten.
Auch gerade, wenn du vorhin von diesen Gegenüberstellungen gesprochen hast und jetzt auch gerade auch wieder mit diesen Gewinnen und Verlieren gesprochen hast, dass mich das dann doch schon in der Beschreibung, die du gerade eben getätigt hast, so sehr wieder so an so kapitalistische Maßstäbe orientiert hat. Also natürlich willst du halt immer gewinnen. Du willst irgendwie dich selber optimieren, dein Einkommen maximieren, was auch immer. Das Verlieren an sich ja auch so krass negativ konnotiert ist an sich. Mhm. Also was heißt denn verlieren? So, du kannst das Gesicht verlieren, ist ja dann auch nochmal so ein Reputationsthema. Aber ich habe das Gefühl, oder zumindest nehme ich das so wahr, dass diese Gegenüberstellung, in welchem Framing, in welchen Gegenüberstellungen auch wieder, mit welchen Positionen auch wieder, dass es vielleicht im Vergleich zu dieser Arbeitsteilung, die es sehr lange gab, die jetzt irgendwie jetzt schon wieder kritisiert wird von einigen, dass es schon wieder so eine, ich komme immer wieder darauf zurück, immer wieder so eine Sicherheit verspricht, so eine falsche Sicherheit, dass wenn es sagt so, hey, es gibt diese einfachen Gegenüberstellungen, es gibt diese einfachen zwei Seiten und dann gibt es kein so hier, das, jenes, weil es dann verspricht so, hey, okay, wenn ich aber auf dieser Seite bin, dann ist es ganz sicher die richtige Seite, die bessere Seite, die politisch hoffnungsvollere Seite, die stärkere Seite, die demokratiefreundlichere Seite, wie auch immer, als die andere. Und das ist ja auch aber auch wieder diese Machtverhältnisse reproduziert, finde ich. Also auch wieder so gut, böse, wie ja auch eigentlich Diskriminierung funktioniert. Dass man ja auch anhand der Seite der Privilegierten ja sagt, ja, wir sind die Besseren und deshalb dürfen wir mit den anderen scheiße umgehen. Das ist ja auch eigentlich ein Versuch, Macht darzustellen.
Ich glaube, das ist vielleicht eine der deprimierenderen Einsichten dieser progressiven Phase jetzt der letzten anderthalb Jahrzehnte und dieser sozusagen, das ist jetzt alles irgendwie so eine Regenschirmbegrifflichkeit, aber der postmigrantischen Phase, dass auch Antidiskriminierungsdiskurse Machtdiskurse sind. Und das ist schon irgendwie auch bitter zu sehen, weil die natürlich mit einem moralischen Anspruch antreten, die Welt gerechter zu machen oder zumindest die Gesellschaft. Und plötzlich merken wir, dass zum Beispiel die Frage, wessen Anspruch setzt sich durch, wer darf definieren, was Diskriminierung ist, bis hin zur instrumentellen Verwendung bestimmter Diskriminierungsvorwürfe, die ja gerade total stark zum Beispiel in Bezug auf den Antisemitismusbegriff politisch von rechts vereinnahmt wird. Muss man sich mal klar machen, dass die Idee des Nividas in Bezug auf die Shoah mittlerweile mobilisiert wird, um Abschiebungen im großen Stil zu rechtfertigen. Und zwar nicht nur von der CDU, sondern auch von der SPD. Oder die Aufrüstung der Bundeswehr als eine Form des Lernens aus der Vergangenheit und so. Also sozusagen, man sieht irgendwie, wie beweglich und letztlich irgendwie auch immer wieder Kontext neu bestimmen kann, auf welche Weise diese Antidiskriminierungsbegriffe dann benutzt werden. Mittlerweile, das auch schon nicht ganz so neu ist, kommt jetzt aber langsam in Deutschland an, dass der Diversitätsbegriff benutzt wird, um auf die Präsenz rechter Position zu pochen und zu sagen, eure Redaktion ist nicht divers, wenn es keine rechte Stimme gibt. Ne? Etwas, was Hadija auch in unserem Buch beschreibt. Oder diese Idee, dass es einen Rassismus auch gegen Weiße gibt oder so. Das sind ja auch alles, das sind Modelle, klar, jetzt kann man sagen, die Rassismusdefinition, die wir benutzen, die erlaubt es nicht. Aber das, glaube ich, ist hilflos gedacht, wenn man so will. Wichtig ist, dass auch ein Antidiskriminierungsdiskurs politisch mobilisierbar ist für alles Mögliche. Genau wie, was weiß ich, ein Putin eine antikoloniale Rhetorik fahren kann oder so. Da sehen wir sozusagen, dass diese Dinge sehr oder gegen Faschismus arbeiten kann und damit aber meint, die Ukraine zu überfallen. Ne, also wir sehen, wie eine Form von Verfügbarkeit existiert, die am Ende genau das tut, was Macht immer schon getan hat, nämlich die Mächtigeren bestimmen, wie über was geredet wird. Und jetzt steht man so davor und denkt sich, Mist, das waren doch unsere Instrumente. Und jetzt nehmt ihr uns die aus der Hand und macht damit was völlig anderes.
Was jetzt auch schon wieder so zurückführt zu diesem Scheitern von Hoffnung oder dieser Hoffnungslosigkeit letzten Endes, weil man dann halt sieht, die Dekonstruktion, die man eigentlich so miterwirkt hat, die Diskurse, die man mitgewirkt hat, dass das alles letzten Endes doch wieder dazu geführt hat, dass Dinge sich ja doch wiederholen. Und dass wir jetzt auch merken, dass es ja auch nicht mehr darum geht, eben rechte Meinungen zu entkräftigen, wobei ja dann auch medial irgendwie immer wieder versucht wurde oder auch aus politischer Position irgendeine Entzauberung durchzuführen. Und wie du auch gerade sagtest, dass dann halt Diversität umdefiniert wird. Und dass jetzt auf einmal, und darüber hatten tatsächlich Hadija und ich auch in der gemeinsamen Folge in der letzten Staffel auch gesprochen, dass hinterfragt wird, unter welchem Definitionsrahmen welche Meinungen zugelassen werden. Also sprich, dass dann gesagt wird, so ja, okay, in einer Demokratie werden halt auch demokratiefeindliche, verfassungsfeindliche, menschenfeindliche Stimmen einfach mit hörbar gemacht. Es wird ihnen Raum gegeben. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie dieser Diskurs oder wie diesem Diskurs entgegengegangen werden kann, dass dann halt eben gesagt wird, so ja, wir müssen diesen Definitionsrahmen neu stecken, weil es kann ja nicht sein, dass wir eben Begrifflichkeiten wie Diversität so aufweichen, dass wir dann sagen, so ja, es sind eigentlich alle mit gemeint, egal ob sie jetzt Demokratie oder menschenfeindlich sind oder sich gegen UN-Menschenrechtskonventionen setzen.
Also voll, ich glaube, dabei ist da, also einer der Gründe, vermute ich mal, warum ein Podcast zum Thema Trauer so viel Resonanz erzeugt, ist, dass Leute auf der Suche sind gerade nach anderen Erzählungen, anderen Perspektiven auf die Gegenwart, weil diese Idee, die Gesellschaft neu im Sinne einer größeren Gerechtigkeit und Teilhabe, im Sinne einer vielleicht flacheren Machtgefälles oder so zu ordnen, dass das aktuell nicht mehr so in Reichweite ist. Und diese Suche, also das setzt voraus, die Suche nach dieser neuen Sache setzt voraus die Anerkennung des Scheiterns. Und das möchte ich heute gern so wie mitbringen als Gedanken, dieses, die Trauer über das Scheitern der Hoffnung setzt voraus, dass wir das Scheitern dieser Hoffnung anerkennen. Und mein Eindruck ist, das hatten wir eben auch schon, dass das an vielen Seiten nach wie vor so festgehalten wird daran, dass wir nicht scheitern und wenn wir scheitern, dann nicht wegen uns. Also dass man so wie einen doppelten Boden oder eine doppelte Rückzugslinie baut und sagt, also wir scheitern nicht. Und das Scheitern selber ist nicht meine Schuld, was ja schon ein bisschen widersprüchlich ist. Und da, glaube ich, ist tatsächlich die Frage, wo gehen wir dann hin? Also wir nehmen mal das Scheitern an, sagen wir, all diese Dinge sind jetzt auf eine Weise in Frage gestellt, wie es vielleicht nur alle Generationen mal vorkommt, dass man so ein Zusammenkommen sehr, sehr unterschiedlicher Dinge erlebt, die alle jetzt so in der Luft sind. Und damit enden die 90er Jahre, damit endet so eine richtige Generationenerzählung. So 30, 35 Jahre dauert es normalerweise in der Soziologie, die endet jetzt gerade. Und unsere Aufgabe ist, nach einer neuen zu suchen. Und die wird wahrscheinlich trauriger sein. Die wird wahrscheinlich von Verzweiflung und von Scheitern erzählen. Aber nicht, weil wir aufhören zu arbeiten oder weil wir denken, da bringt es ja eh nichts mehr, sondern weil das der Ausgangspunkt dafür ist, einen realistischen und klaren Blick darauf zu haben, was jetzt aktuell passiert. Und ich kann mit diesen ganzen, also wirklich schwierig mit Leuten zu reden, die diesen realistischen Blick nicht mitbringen, die also im Prinzip das Gefühl haben, die ganze Zeit, wir übertreiben.
Gerade wenn du über dieses Anerkennen von Scheitern sprichst, muss ich gerade tatsächlich auch daran denken, wie zumindest bei mir auch persönlich das Thema Traumaaufarbeitung stattgefunden hat. Und natürlich ist so dieser erste Schritt, dass man überhaupt anerkennt auch, dass das stattgefunden hat, was zu Trauma geführt hat. Dass man anerkennt, okay, das, was mir widerfahren ist, das lag außerhalb meiner Kontrolle. Da hätte ich als Individuum nichts tun können gegen die Gewalt, gegen den Machtmissbrauch, der stattgefunden hat. Und sich dann selber in so ein bisschen Relation zu setzen, nicht unbedingt, dass man irgendwie das abschwächt, aber natürlich auf individueller Ebene, dass man sagt, so, ich habe keine Schuld getragen für den Machtmissbrauch, der mir widerfahren ist. Und ich glaube, da würde jetzt so ein Übertrag fehlen, dass man natürlich jetzt in so einer gesellschaftlichen, politischen Situation natürlich auch vielleicht deshalb auch Angst hat vor dem Anerkennen des Scheiterns, dass man dann auch hinterfragen müsste oder hinterfragen würde, was war meine eigene Position in diesem ganzen Prozess? Oder habe ich irgendwie Mitschuld getragen? Weil ich glaube, das ist natürlich in jeglicher Hinsicht, egal zu welchen Kontexten wir über Schuld und Scheitern sprechen, das Anerkennen der eigenen Rolle und das Anerkennen möglicher Schuld, die man tragen könnte, was es natürlich auch schwieriger macht, überhaupt das anzuerkennen und von da aus weiterzugehen, in nämlich, wie wachse ich über den eigenen Status quo des Gescheitert-Habens oder des Prozesses des Scheiterns darüber hinaus, okay, mobilisiere ich mich selber darüber hinaus wieder in eine aktive Position.
Ja, und habe ich Angst davor, diese Teilhabe, diese Messiness, ja, diese sozusagen jedes Instrument, was wir in die Hand nehmen, ist bereits ambivalent. Es ist unmöglich, sobald wir anfangen zu handeln, nicht ambivalent zu handeln, sondern wir sozusagen, wenn ich spreche, spricht niemand anders. Ja, wenn ich schreibe, wollen nicht alle Geschriebenes lesen oder vielleicht nicht so, wie ich es schreibe. Ich erzeuge immer Ausschluss mit dem, was ich tue. Und gleichzeitig ist es aber total wichtig, dass wir eine Praxis entwickeln und aufrechterhalten, weil natürlich die Stille genau das Vakuum ist, in was dann ein anderes Reden reingeht. So. Also ich glaube, diese Grundlage zu sagen, sozusagen, solange wir glauben, wir sind auf Seiten der Guten, verstummen wir, wenn wir merken, dass wir doch irgendwie daran teilhaben. Und das ist, glaube ich, ein Riesenproblem, aber eher am Denken des Gutseins als an dieser Tatsache. Es gibt keine Position, die wir finden können, die nicht immer auch irgendwie uns in diese Gesellschaft hinein impliziert. Und manchmal scheint mir, ist vielleicht das falsche Versprechen auch einer linken Position, dass sie einem verspricht, gut zu sein oder gut zu werden. Ein Freund von mir hat ein T-Shirt, auf dem steht, being vegan means I'm trying to suck less. Ich glaube, das ist das Maximum, was man erreichen kann. Ein bisschen weniger scheiße sein. Vielleicht ist das sozusagen viel, viel realistischer. Und ist die Frage, die wir doch vielleicht eher vor Augen haben, die der Zielsetzung und gar nicht so sehr der Frage, ob wir mit der Zielsetzung uns aus dem Raum der Gegenwart herausziehen. Das tun wir, glaube ich, nicht. Und da, also in dieser Situation, da anzufangen zu denken oder da anzufangen, miteinander sich zu begegnen, ich glaube, das würde es leichter machen, weil wenn ich weiß, dass ich auch Teil des Problems bin und total machtlos dem Gegenüber manchmal. Ich werde ja auch geboren in eine Privilegiertheit zum Beispiel, die ich nicht entschieden habe, aber die habe ich jetzt und die kann ich auch nicht ablegen, die kann ich auch nicht irgendjemandem geben. Leute sehen mich, Leute sehen meinen Pass und die wissen so und die haben Fantasien darüber und so weiter. Und trotzdem ist, und das ist sozusagen der Ausgangspunkt, von dem aus ich in den politischen Raum trete und in dem ich ehrlich gesagt erwarte, dass mein Gegenüber auch dieses Maß an Selbstreflexion und vielleicht auch an Verstricktheit mitbringt. Und ich finde, dann könnten wir uns anders begegnen. Dann könnte man sagen, also wir sind hier zwei, wir sind beide versehrt, wir sind beide irgendwie verstrickt und machtlos auf einer gewissen Ebene, haben aber auch ein großes Maß an Handlungsfähigkeit und okay, und von da ausgehend, was machen wir jetzt dann?
Und ich glaube, das würde auch diesem intersektionalen Anspruch gerechter werden, wenn man eben halt anerkennen würde, so gerade auch, was du vorhin gesagt hast, dass man diskriminiert werden kann, aber gleichzeitig auch diskriminieren kann, eben halt durch, ne, wie man geboren wird, welche Zugänge man hat, welche Zugänge man irgendwann vielleicht erlangt, durch Bildung, durch Ressourcen, durch was auch immer. Was ich zumindest auch aus meiner Erfahrung mit QueerMed erfahre, ist, dass ich vielleicht einen anderen Ansatz hatte als ähnliche Projekte oder ähnliche Richtungen, dass ich sehr so reingestolpert bin, tatsächlich in diese Anfänge und gesagt habe, ich mache jetzt einfach und on the way werde ich mir das alles so zusammenbauen und ich werde dazulernen und das so. Aber Hauptsache, das Grundkonstrukt steht, weil das Grundprinzip ist ja immer noch, jetzt im Falle von QueerMed, Menschen erfahren Diskriminierung. Und dass ich dann natürlich alles noch dazu ergänzen kann und darüber nachdenken kann, so während ich das ja schon mache, was es dann noch alles gibt an Problematiken, an Strukturen. Und ich gleichzeitig halt auch merke, wenn ich dann halt das beobachte und dazulerne und ich mich durch QueerMed ja sehr stark dann halt politisch weitergebildet habe im Vergleich zu vorher, dass sich sehr viele Diskurse verlieren, eben in dem, was du angesprochen hast, dieses Versuchen, so perfekt und so gut zu sein wie möglich und alles immer mitzudenken und auch, was du vorhin, noch weiter vorhin angesprochen hattest, dieses, dass man sich auf einmal um alles kümmern muss, wo dann aber auch schon wieder diese Intersektion der eigenen Ressourcen wie Zeit, Möglichkeit, Bildung, Zugang zu Bildung ja völlig außer Acht stehen. Also wenn ich dann Leuten sage, so, QueerMed und hier dieser Podcast, das ist mein Hobby, ich verdiene daran kein Geld, ich muss noch einen anderen Job haben, der mir das finanziert, dass ich das hier machen kann. Und dementsprechend schneidet das auch sehr viel Zeit ein, worum ich mich kümmern kann und wie viele Absagen ich täglich, wöchentlich machen muss, weil ich dann sagen kann, ich kann da nicht sein, ich kann mich um diese Themen nicht beschäftigen, weil ich einfach nicht das Wissen dazu habe, mich zu beteiligen. Und ich finde, da fehlt auch irgendwie diese Anerkennung. Also was ist mit dem Anerkennung von Ressourcen, die ja so viele Menschen haben oder auch nicht haben, dass es ja dann natürlich auch schon wieder vermessen ist und vielleicht auch schon wieder diesen Anspruch an andere Leute hebt, so, ihr macht es ja nicht besser, also könnt ihr ja nicht, oder ihr strengt euch nicht gut genug an, was ja auch wieder so, könnte ja auch wieder so ein kapitalistischer Ansatz sein. Ihr arbeitet nicht hart genug daran, dass wir alle eine bessere Welt haben, also seid ihr gar nicht so gut, wie ihr euch nach außen darstellt.
Oder wie ich, ja, also ich finde, klar, also das wieder so sozusagen Überlegenheitsgeste, Machtdiskurs sozusagen, ich kenne mich besser aus als ihr, was da los war in meiner Uni, als die ganzen White People das erste Mal ein Critical Whiteness Seminar gemacht haben, da ging es richtig ab in den Seminaren, was so Ausschluss und der Detektor war an und man hat sich sozusagen gegenseitig rausgemobbt. Ehrlich gesagt langweilt mich das ein bisschen, weil ich das Gefühl habe, ich sozusagen, sobald du einmal diesen intersektionalen Raum verstanden hast, es ist eine Leichtigkeit, jeden und alles auszuhebeln über eine Perspektive, die nicht beachtet ist. Und da immer irgendeine Perspektive nicht beachtet ist, kann ich immer jeden aushebeln. Das ist darum langweilig, weil es eigentlich nur auf der Stelle tritt. Was du damit beweist, ist nur, du bist klüger als die andere Seite, aber es ist nicht produktiv, es macht nichts. Oder anders gesagt, beweise mir, was du damit Produktives machst und ich folge dir in deiner Kritik, aber es ist ehrlich gesagt keine große Leistung. Mir scheint es auch ein bisschen sowas zu sein, das machst du halt im ersten, zweiten Semester so, wenn du dich damit anfängst zu beschäftigen, aber die interessante und auch sozusagen schwierige Sache ist doch dann, sich zu fragen, worauf konzentriere ich mich und was sozusagen mache ich auch nicht, weil die Versuchung ist ja schon auch, zumal jetzt für mich mit einer größeren Sichtbarkeit, dass Leute immer kommen und dich sowieso dazu kitzeln, so der Richard David Precht kritischer Kommentare zu werden, so zu allem etwas zu sagen haben. Und da sage ich, das habe ich schon immer probiert, ich möchte nicht der Dude sein, der zu allem was sagt und ich möchte sehr präzise über die Dinge reden können, zu denen ich was zu sagen habe. Und das kommt aber geht einher mit einer großen Frustration von Leuten, die sagen, jetzt hast du diese Plattform, jetzt nutz sie doch auch. Und ich verstehe das total und gleichzeitig akzeptieren wir doch auch, dass ein Pianist nicht ein Ingenieur ist. Oder das jetzt mal ein bisschen zugespitzt, aber ich glaube, so vielleicht helfen wir uns mehr damit zu sagen, Gesellschaft ist auch etwas Komplexes und eine politische Meinung ist eben nicht was alle differenziert haben. Das ist ja ein Problem mit zum Beispiel politischer Kunst, dass Leute denken, Meinung gleich ausreichend für politische Kunst. Ich denke so, aber macht doch wenigstens ein bisschen Recherche, kennt euch doch aus mit dem Thema X, mit dem ihr euch beschäftigt, sonst wird es ganz schnell peinlich. So. Dann wird es ganz schnell findet es auf einem Niveau statt, was für Leute, die sich damit ein bisschen auskennen, überhaupt gar nicht weiterhilft. So. Also mir scheint schon ein bisschen mehr Fokus und auch wieder diese Idee der Arbeitsteilung zu sagen, es gibt auch immer noch andere, ich bin nicht unerlässlich und so weiter. Das ist ja voll wichtig, auch zum Beispiel in der Kritik von sowas wie Männlichkeit und dieser Idee, dass ich jetzt sozusagen muss jetzt hier überall hin und muss überall was sagen und so. Ich denke, dass das zumindest aktuell hilfreich wäre, wenn es wieder so einen Raum des Vertrauens gäbe, in dem die Arbeitsteilung nicht permanent als Unterstellung stattfindet, zu sagen, na, du willst ja nur dir die Finger nicht schmutzig machen oder du willst ja eigentlich, bist du ja ein Rassist oder eigentlich ist dir die Klimakatastrophe egal oder so. Das ist sozusagen, das ist die Unterstellung und das Vertrauen wäre zu sagen, voll gut, dass Leute zu unterschiedlichen Dingen arbeiten. Ich vertraue darauf, dass wir in eine ähnliche Richtung denken, weil sozusagen wir teilen bestimmte ethisch-moralische Überzeugungen. Aber ich glaube, es gibt wirklich eine riesige Palette an möglichen Strategien, die eben sein kann Demo, die meinetwegen auch sein kann offener Brief, auch wenn ich daran immer weniger glaube, aber meinetwegen. Oder die sein kann ein Kunstwerk schaffen oder die sein kann ein Buch schreiben oder die sein kann Aktivismus, wie auch immer der dann aussieht. Ne? Also ich finde, mir scheint, wir kämen irgendwie weiter, wenn wir diesen Instrumentenkoffer und diese Arbeitsteilung, aus der wir uns alle irgendwie dann aus dem Koffer bedienen und so, wenn wir die wieder stärker ins Zentrum rücken. Ich glaube, es würde vielleicht zur Beruhigung der allgemeinen Vorwurfssituation beitragen. So.
Aber auch gerade, was du gemeint hast, so mit dieser Frustration und den Ansprüchen, die Menschen haben, gerade auf andere mit großer Reichweite, und mit Reichweite wird ja meistens dann irgendwie Social-Media-Reichweite gemeint, auf diversen Social-Media-Kanälen. Und ich finde das auch immer sehr spannend zu beobachten, weil ich mich dann immer frage, woher dieser Anspruch kommt. Also das ist ja schon fast so eine Idealisierung von Menschen, die man nur über parasoziale Beziehungen aus sozialen Medien kennt, wo ich mir dann auch frage, so okay, wo legen wir da den Maßstab an? Ist es dann eine Frage von, wie viele 100.000 FollowerInnen jemand hat, egal ob die dann jede zweite Story dann irgendwie einen Werbeblock für Möbel und Nahrungsergänzungsmittel machen, dass man dann so einer Person traut, irgendwie eine fundierte politische Meinung zu haben, ohne das jetzt zu unterminieren, aber dann zu hinterfragen, so, was macht die Person hauptsächlich mit ihrer Zeit und beschäftigt sich die Person entsprechend ausführlich mit einer bestimmten Thematik, um dann halt auch keine falschen Informationen zu verbreiten oder halt eine sehr einseitige Position zu haben, eine sehr unkritische Position zu haben. Gleichzeitig frage ich mich aber halt auch, weil das erinnert mich auch wieder an eine andere Folge, nämlich mit Raul, wo wir auch halt eben über diese, er hat es genannt als Ökonomie der Aufmerksamkeit. Das ist halt immer wieder, natürlich halt auch so politische Themen. Welche politische Themen kriegen gerade Aufmerksamkeit? Hat es jetzt irgendwie damit zu tun, weil dann irgendwelche Ereignisse stattgefunden haben? Also auch, dass auf einmal vor ein paar Jahren, als diese Katastrophe im Ahrtal war, dann auf einmal war das Thema Klima, war auf einmal sehr präsent, weil es natürlich auch hier passiert ist, geografisch innerhalb von Deutschland. Jetzt irgendwie ist das Thema gar nicht mehr relevant. Gleichermaßen mit verschiedenen anderen Themen, die dann halt immer wieder sozusagen in den Fokus kommen und dann wieder rausfallen. Und es natürlich halt alles so immer schnelllebiger wird, was in Social Media passiert. Und natürlich auch schnelllebiger wird, weil wir durch Social Media ständig mitbekommen, was überall passiert. Und das natürlich auch mega überfordernd sein kann. Und vermessen finde ich es dann halt eben, dass wir jetzt diese Ansprüche haben. Und ich glaube, diese Vermessenheit entsteht auch dadurch, dass so AkteurInnen, politische AkteurInnen oder allgemein AkteurInnen viel nahbarer sind als die Leute, die wir eigentlich in die Verantwortung ziehen müssten, nämlich die Politik. Es ist viel nahbarer, wenn sie jetzt beispielsweise an dich oder mich oder an den Raul herantreten würden, als wenn sie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich frage mich immer, was es halt bringt, wenn man jetzt irgendwie den Bundeskanzler auf Instagram taggt, weil ich mir denke, er wird es jetzt eh nicht sehen. Und er wird jetzt nicht ein Statement-Video dazu auf Instagram irgendwie machen oder mal so ein Blue Sky-Post, wo er da irgendwas dahinstellt. Aber es ist nahbarer und es ist, glaube ich, in dem kurzen Moment, wo das passiert, wo Leute halt Ansprüche an andere stellen und ihre Frustration an andere abgeben, dass es für sie auch ein Prozess ist, irgendwie diese Trauer zu bewältigen. Würde ich schon sagen.
Also danke für den Bogen zur Trauer wieder. Ich glaube auch, da müssen wir nochmal raufkommen. Ich kann dir total folgen, auch mit der Verfügbarkeit. Genauso wie mit den Moden. Also es gibt sozusagen bestimmte Moden für bestimmte Diskriminierungsformen und dann sozusagen reden da alle drüber und dann fühlen sich Leute besonders, wieso haben das Gefühl, das ist dann ganz, ganz wichtig. Und gleichzeitig gibt es ja wieder Intersektionalität, viele Diskriminierungsformen und Gewaltverhältnisse, die laufen weiter, ohne dass sie permanent Thema sind. Ja? Die sind ja immer alle gleichzeitig da. Was weiß ich, Armut, Gewalt gegen Frauen, queere, antiqueere Gewalt, Sinti und Roma und so. Das sind alles Dinge, die sind vielleicht nicht Mode, aber die sind trotzdem da. Ja? Und das sozusagen, man darf sich vielleicht auch selber nicht kirre machen lassen, wenn man bestimmte Themen hat, auf diese Moden raufzuspringen. Und wenn die Moden mal da sind, okay, und wenn sie wieder weg sind, trotzdem weitermachen. Das ist voll wichtig, dass wir uns von dieser Aufmerksamkeitsökonomie von Social Media selber zu stark beeinflussen lassen in der Art und Weise, wie wir Politik machen. Und das ist nämlich sozusagen das Problem, dass da Leute ihre eigenen Feedback-Schleifen erzeugen, dadurch dann auch vielleicht viele Follower gewinnen. Das erzeugt dann wieder eine größere Radikalisierung, weil man weiß, mit einer zugespitzten Meinung kriegt man mehr Zuspruch oder Reaktion und so. Aber der politischen Arbeit selber hilft es gar nicht. Ich habe mal Social Media, damals Twitter noch, aber ich glaube, es gilt auch für andere Social Media-Formate als so eine Art Schulhof bezeichnet. Alle denken, sie sind die Coolen und alle denken, sie stehen in der coolen Ecke. Und das Problem ist, dass sie darüber manche Leute, auch in der Schule war das so, vergessen, dass es nach dem Zwischen, also sozusagen, dass zwischen den Pausen was anderes stattfindet, nämlich der Unterricht. Und dass die Dinge, die wir lernen, sicher auch in den Schulhofpausen war. Also ich habe viel gelernt in meinen Schulhofpausen. Aber ich habe eben auch viel gelernt im Unterricht. Und ich glaube, dass manchmal Leute aus dem Blick verlieren, dass es das auch noch gibt, dass es eine echte Welt gibt da draußen, die sozusagen mit diesen Social-Media-Schleifen nur sehr bedingt zu tun hat, sich davon auch nur sehr bedingt beeinflussen lässt und in der auch andere Regeln herrschen. So. Das, glaube ich, ist vielleicht eine Bemerkung dazu, wie auch sozusagen politische Aktivität beeinflusst ist von diesen Social-Media-Dynamiken. Das andere ist die der Verfügbarkeit. Und auch das sehe ich, dass sozusagen eine Gründerin des Buchladens She Said halt ansprechbarer ist für eine radikale Kritik an sowas wie Nazigeld als Beatrix von Storch. Auch wenn Beatrix von Storch, eine AfD-Politikerin, sozusagen die viel schlimmere Dinge mit dem Geld anstellt. Und jetzt kann man ja sagen, na gut, also es ist in einer idealen Welt, in der wir alle nicht leben, wäre es gut, wenn es kein Nazigeld gäbe. Aber es gibt nun mal diese Welt nicht, sondern es gibt Nazigeld und wir alle, Kunstarbeit in Deutschland wäre nicht möglich ohne Nazigeld. Ja? Wissenschaft, Forschung, VW-Stiftung, Riesendinger, wo hat denn VW sein Geld her? So? Also man hat sozusagen eine Situation, die ist von Grund auf messy. Und dann wäre eine Gegenperspektive wieder zu sagen, man kann doch dankbar sein, wenn Leute das Geld dann zumindest für gute Dinge oder für die Community einsetzen und nicht, um eine fucking AfD zu finanzieren. Ja? Also sozusagen auch da scheint mir wieder die Verfügbarkeit verwischt total, dass es doch eigentlich schon eine skalierte Verantwortlichkeit gibt, bei der eine CDU einfach verantwortlicher ist für bestimmte Dinge als dein linksliberaler Intellektueller im Internet. So. Der, im Zweifelsfall ist der auch relativ machtlos, was die Dinge angeht. Ja? Und das scheint mir ein bisschen aus, so wie zu verrücken, genau wie du auch sagst, weil es halt um Verfügbarkeit geht und letztlich auch um sowas wie Sanktionierung. Also man weiß, man hat nichts zu befürchten, wenn man mich angreift zum Beispiel. Also sozusagen, es passiert ja nichts. Ja, ich sozusagen mache es nicht öffentlich, ich schlage nicht zurück, ich sozusagen nehme es und im Zweifelsfall blocke ich die Leute, aber ich mache sozusagen daraus kein großes Ding, weil ich will die Leute ja gar nicht angreifen. Also sozusagen, ich bin eine Projektionsfläche, ich will aber nicht zurückprojizieren. Und bemühe mich, das kostet mich auch Kraft und so, aber ich bemühe mich das sozusagen ein bisschen so runterzuhalten, weil ich den und irgendwie unten, also so ein bisschen runterzukochen, weil ich den Eindruck habe, es ist alles schon kaputt genug so. Da brauchst du jetzt nicht auch noch meine Account, der anfängt, auf irgendwelche Leute zu schießen.
Aber um nochmal darauf zurückzukommen, das ist ja dann auch eben Social Media, so oft wie wir das gerade auch erwähnt haben und mit dieser einfacheren Erreichbarkeit von Individuen, die politisch aktiv sind im Vergleich zu PolitikerInnen, dass wir ja auch alle individuell mit unseren Smartphones ja auch eigentlich so ziemlich alleine gelassen werden mit unserer Trauer. Also wenn wir Nachrichten lesen, wenn wir Posts sehen, wenn wir Videos sehen zu, was in bestimmten Kriegen passiert ist vor Ort, dass wir ja dann auch im Stich gelassen werden, dadurch, dass wir uns ja durch Social-Media-Kanäle individuell damit beschäftigen, was gerade passiert. Natürlich uns dann vielleicht auch in unseren eigenen, weiß nicht, manche benutzen noch den Begriff Echokammern, bewegen, dass wir dann halt immer wieder das Gleiche sehen und sozusagen zum einen in so einem Sog von Trauer, Verzweiflung als auch Wut uns ständig bewegen. Und das ja, glaube ich, Social Media, so wie es ja gebaut ist, das ja noch viel stärker befeuert, wie du das auch gerade gesagt hast, mit je zugespitzter die Meinung, dass wir ja auch eigentlich sachlich gesehen wissen, dass diese Algorithmen das befeuern, dass wir ja eigentlich faktisch wissen, wie diese Algorithmen funktionieren und dass wir ja eigentlich uns selbst damit gefangen halten, dass wir sagen so, hey, wir wollen diese Klicks durch immer zugespitztere Meinungen, wir wollen diese Reichweite, wir wollen diese Follower, weil das auf einmal so eine Währung geworden ist, dass alles, was auf Social Media passiert, dass wir, wie du auch gerade sagtest, so diesen Blick auf die reale Welt irgendwie vergessen, wo ich mich auch immer hinterfrage, so, okay, was bringt es mir jetzt, wenn ich irgendwie eben 1000 Statements poste auf Social Media und bla und sowas. Davon wird ja beispielsweise meine eigene politische Arbeit ja dadurch nicht, das erreicht jetzt nicht unbedingt die Menschen, die am Ende die Hilfe brauchen. Jetzt in meinem spezifischen Beispiel, dass sie weniger Diskriminierung in der Gesundheitsversorgung erfahren. Das heißt, ich hinterfrage mich ja auch in meiner politischen Arbeit ja immer wieder so, okay, wenn ich das jetzt irgendwie mache, was ist denn der Outcome für mein eigentliches Ziel? Also ist es mein Ziel so, dass ich irgendwie meiner eigenen Frustration irgendwie in Raum geben möchte und Resonanz spüren möchte? Weil natürlich kann das ja auch sein und das ist auch absolut nicht verwerflich, dass ich mich im Individuum, sobald ich etwas poste auf Social Media, mich weniger einsam fühlen möchte. Ich möchte mit anderen Leuten trauern. Ich möchte wissen, wer mit mir trauern möchte. Gleichzeitig aber auch, dass wir eben irgendwie vergessen haben, so uns zu vergegenwärtigen, okay, meine ganze politische Arbeit, meine zeitliche Ressource, meine mentalen Kapazitäten, mit denen ich mich beschäftige, ist es denn wirklich das Ziel? Und ich glaube, das ist halt auch so eine, da hat sich so ein Fokus verschoben in dieser Arbeit, auch in Stichwort Raumaufteilung und Arbeitsteilung, dass sich da ein Blick verschoben hat, zu sehr auf eben, ich gebe meinen, salopp gesagt, meinen Senf zu allem, was irgendwie passiert, was vielleicht auch mein Gewissen irgendwie beruhigt in dieser ganzen Hilflosigkeit, in der ich mich befinde. Weil natürlich, wenn ich halt die ganze Zeit mich fokussiere auf was alles auf der Welt passiert und die ganze Zeit, und das ist natürlich wichtig und es geht nicht darum, irgendwie Dinge runter zu priorisieren und zu sagen, ah, das ist jetzt weniger wichtig, weil das geografisch woanders stattfindet oder das ist weniger wichtig, weil das jetzt nicht der Fokus meiner Arbeit ist. Aber ich mir vorstelle, würde ich die ganze Zeit meinen Fokus auf alle Dinge legen, die die ganze Zeit passieren, QueerMed wäre nie so groß geworden, QueerMed hätte nie so viele Leute erreicht. Und das ist so, wenn ich das dann halt versuche, auf andere Punkte zu übertragen, so, wie wir dann aber gleichzeitig in dieser Verzweiflung und in dieser Trauer überhaupt dann Leute wieder zusammenführen können und sagen können, so hey, okay, es gibt diese hundertprozentige politische Einheit nicht, egal in welcher Partei. Aber es wird ja nie möglich sein, das alles gleichzeitig zu machen. Also es ist, wie du schon vorhin sagtest, ich reproduziere das ja nur in meinen eigenen Worten. Aber ich frage mich, wie dieser Übertrag funktionieren kann, wie er stattfinden kann von dieser, wie vorhin schon gesagt, dieser Aufmerksamkeitsökonomie, von diesem, hey, ich sage was dazu, hey, es passieren so viele schreckliche Dinge, wie kann ich meinen Fokus auf diese Arbeit legen und wie kann ich Vertrauen gewinnen, dass andere vielleicht eben diesen Fokus weiterhin aufrechterhalten, während ich meine eigene Arbeit tue.
Also ich glaube, wir haben jetzt in diesem Gespräch es fühlt sich vielleicht beim Zuhören bisweilen so an, als würden wir nicht über Trauer reden, aber ich glaube, wir haben wie die Parameter besprochen, in denen eine Trauer stattfinden kann, die nicht vereinsamt ist. Und das, glaube ich, ist die größte Gefahr aktuell, wenn wir über das Verlieren reden, ist die Einsamkeit. Weil Einsamkeit tatsächlich bedeutet, dass man schwach ist. Also sozusagen in der Einsamkeit gehst du verloren. Ne? Da ist nicht mehr viel mit Widerstand oder so. Und ich glaube, es ist absolut entscheidend, dass wir neu lernen oder vielleicht jetzt lernen, nachdem wir an diesem Selbstanspruch auch ziemlich doll gescheitert sind, lernen, diese Räume wieder neu zu bauen. Und das heißt natürlich auch zu gucken, was ist kaputt gegangen, was hat nicht funktioniert, welche Diskriminierungen hatten wir alle noch mehr verinnerlicht, als wir dachten. Vielleicht auch sich ehrlich zu machen darüber, wie sehr hatte ich doch den Eindruck, bei Diskriminierung geht es eigentlich um mich und meine Community und nicht um alle. Also all diese Dinge, die sozusagen eine Selbstkritik jetzt erstmal brauchen. Und ich glaube, das ist absolut wichtig als Parameter, den wir vielleicht noch nicht so stark ins Zentrum gerückt haben, dass die Selbstkritik der Ausgangspunkt sein muss, weil eine Selbstkritik auch die Kritik an den anderen in ein Verhältnis setzt. Wenn ich an mir was zu kritisieren habe, ist auch meine Kritik an den anderen nicht so verheerend, weil ich weiß, dass ich selber auch Dinge falsch mache oder dass ich Dinge verinnerlicht habe, die gar nicht so viel mit falsch und richtig zu tun haben, sondern damit, dass ich nun mal in einer Welt lebe, die strukturell diskriminierend funktioniert. Und was heißt denn Struktur? Wir benutzen irgendwie auch so Begriffe, von denen ich denke, würden wir das mit uns nochmal vor Augen führen, was das heißt. So wie Intersektionalität in Bezug auf die Komplexität gesellschaftlicher Verortung, ist doch Struktur dazu entworfen worden, zu sagen, dass es überall die ganze Zeit. Und dann, wenn es aber so ist, dann ist es doch irgendwie skurril, daraus einen Skandal zu machen, wenn wir es bemerken. Oder etwas zu machen, was nur bei manchen ist, aber nicht bei mir oder bei uns. Das ergibt überhaupt keinen Sinn, finde ich. Denn wenn eine Diskriminierung strukturell ist, dann ist sie auch vorhanden an allen möglichen Orten. Und dann ist es mir ein leichtes zu zeigen, dass nicht-jüdische Deutsche antisemitisch strukturell sozusagen Dinge verinnerlicht haben. Absolut klar. Und sozusagen, ich bin immer wieder erstaunt über die sozusagen Erschütterung und über die Energie, mit der nicht-jüdische Deutsche, Dominanzdeutsche vielleicht, aber nicht nur, probieren, diesen Vorwurf von sich wegzuhalten und zu sagen, nein, also damit haben wir ja nun gar nichts mehr zu tun. Aber dann sag nicht strukturelle Diskriminierung. Also wenn du denkst, Antisemitismus ist etwas, damit kannst du entweder ja oder nein zu tun haben, dann hast du einen anderen Begriff als ich davon. Weil meine Grundlage ist, damit hast du zu tun, genau wie alle mit Sexismus zu tun haben und alle mit anderen Diskriminierungsformen. Die Frage dann wieder, wer profitiert dann davon, wer ist privilegiert, wer ist nicht privilegiert und so weiter, das sind dann sozusagen weitere Differenzierungen. Aber strukturell bedeutet erstmal, dass es da ist. Das sind alles so sozusagen Parameter, die wir eigentlich schon haben. Ich würde sogar, die gute Nachricht vielleicht dieses Gesprächs ist, dass wir nicht so viele Sachen neu erfinden müssen, sondern dass es eher darum geht, dass wir einzeln, genau wie wir uns alle einzeln in Social Media hineinbegeben haben, auch einzeln entscheiden können, dass wir uns analog treffen zum Beispiel. Dass wir uns wieder stärker in eine One-on-One-Beziehung oder verschiedene Größen sozusagen zusammenfinden und miteinander reden. Und mir scheint diese Art von kleiner Aufbauarbeit im Moment total wichtig, weil eins der zentralen Probleme ist, dass ich meinem politischen Arbeitsumfeld nicht mehr ohne weiteres vertrauen kann. Und das ist die große Erschütterung der letzten Jahre, dass dieses Vertrauen sozusagen nicht mehr so ohne weiteres da ist. Und das würde bedeuten natürlich auch, dass wir viel weniger Aufmerksamkeit diesem Social-Media-Raum schenken und diesem Raum der sozusagen Statements und des Virtue-Signalings und der meinetwegen auch offenen Briefe und so, dass wir einfach sagen, es gibt auch noch eine Zeile von Waving the Guns, den ich ja eben schon zitiert habe, Der heißt Millie Dance, der Rapper. Und der, es gibt eine Zeile, die ist: Hey Millie, warum hast du da und dazu geschwiegen? Habe ich gar nicht. Ich habe dazu noch nichts auf Instagram geschrieben. Also die Leute, die sozusagen glauben, Recherche bedeutet, die Stories von anderen zu gucken. Und wenn das in den Stories nicht auftaucht, dann ist es auch nicht passiert. Das ist so das Maximum an sozusagen Verstellung oder an Entfernung von dem, was wir vielleicht Realität nennen oder wieder neu gewinnen müssen als Realitätsprinzip nach so 3 Jahrzehnten Linguistik-Turn und dieser Hoffnung, wenn wir nur oft genug anders reden, dann wird die Welt eine andere. Das ist natürlich auch auf so einer systematisch, wie schon theoretischen Ebene, einfach gerade scheitert gerade so als Vorstellung. Ne? Wir haben ja wirklich gehofft, wenn wir sozusagen eine andere Sprache sprechen, dann wird auch die Wohnungsvergabe gerechter. Und das vielleicht war dann doch ein bisschen too much.
Um irgendwie noch doch vielleicht Hoffnung in die letzten Minuten dieser Folge zurückzubringen. Du hattest das ja auch schon angesprochen, dass wir zurück sollten, weg von den digitalen Bildschirmen, dass es definitiv auch helfen würde, wenn ich hinterfrage, wie Menschen online miteinander sprechen, ob sie wirklich auch so face-to-face so sich solche Worte entgegenwerfen würden. Das ist zumindest etwas, was mir immer wieder in den Kopf kommt.
Voll.
Aber halt auch eben diese Hoffnung zu haben. Und diese Hoffnung hattest du ja auch, da, die hatten wir immer wieder da, diese Hoffnung und dieses Vertrauen, was du selber angesprochen hast, was das auch schon wieder am Zerbröckeln ist. Aber und ich weiß, dass es auch darüber Gespräche gibt, ob man verlorenes Vertrauen wiedererlangen kann und wie das halt möglich ist, Menschen wieder zu begegnen, Menschen wieder zu vertrauen. Aber ich glaube, so wie es jetzt weiterläuft, ist es nicht zielführend oder hilfreich oder hilft uns in irgendeiner Art und Weise dieser Trauer irgendwie zu verarbeiten. Vor allem da wird es uns nicht weiterhelfen, wenn wir eben in dieser Einsamkeit, die du selber gerade schon erwähnt hast, in dieser Einsamkeit, in der wir verweilen, innerhalb Social-Media-Räume, die selbst, wenn wir kommentieren können und Stories teilen können, sich ja trotzdem einsam anfühlt, weil es ist nicht das Gleiche wie menschliche Begegnung. Es fühlt sich nicht gleich an, auch wenn es das natürlich versucht zu imitieren, weil Social Media möchte, dass wir so lange online sind, wie es nur geht. Und dass wir natürlich dann früher oder später auch konsumieren in Form von Produkte kaufen und diese ganze Maschinerie fördern. Gleichzeitig habe ich auch immer öfter den Eindruck, dass diese Wörter, die wir ständig irgendwie in den Raum werfen, dass da halt auch irgendwie so eine nicht mehr so eindeutig klar ist, was damit gemeint ist und wohin wir uns eigentlich damit bewegen. Und dass das natürlich auch für Verwirrung sorgt. Aber auch so eine Art der Ermächtigung ist, weil wenn ich das Wort XY so oder so für mich gebrauche, dann kann ich ja allen anderen sagen, so, dass sie ja gar keine Ahnung haben. Oder was ist mit den Leuten, die überhaupt diese Bildungsressource gar nicht haben? Wie viele Leute schließen wir eigentlich damit aus, dass wir die ganze Zeit irgendwie von eben einfach nur, weil du es erwähnt hast, von Virtual Signaling und sonstigen Sachen, von Diskriminierung, Critical Whiteness und sonst versprechen, die aber noch nie davon was gehört haben, weil sie die ganze Zeit im Schichtdienst arbeiten, weil sie Pakete ausliefern, weil sie Pflege 24/7 betreiben. Und um die geht es ja eigentlich dann auch. Und dann frage ich mich so ein bisschen, wie lernen wir wieder gemeinsam zu trauern und wie lernen wir Vertrauen wieder zu gewinnen, was verloren gegangen ist. Ist das überhaupt möglich?
Also ich glaube, das ist möglich. Ich glaube, das muss möglich sein. Das ist auch, wir haben uns alle die ganze Zeit immer wieder enttäuscht, jetzt mal größer gesprochen als du und ich. Und es gab immer wieder Punkte, an denen man bestenfalls wieder zusammenfindet auf einer politischen Ebene. Ich glaube, das ist vielleicht auch in Zeiten der Zuspitzung so. Wir werden uns wahnsinnig viel vergeben müssen, glaube ich, über die was die letzten Jahre angeht. Ich habe krasse Vorwürfe von Leuten bekommen, die ich auch teilweise kenne. Das muss ja irgendwie weitergehen, was soll man sagen, ja. Ich glaube schon, dass man der Trauer vielleicht mehr Kontur geben muss, um zu verstehen, was ist denn eine Trauer, die wir meinen, vielleicht eine Trauer, die nicht einfach nur ist, sozusagen, ich bin demobilisiert, ich bin traurig, ich weiß nicht, was ich tun soll. Also eine Trauer als vielleicht Depression oder als Symptom einer Depression oder so. Und ich glaube, es gibt durchaus auch eine mobilisierende Trauer. Ist ein Kapitel aus dem Essay Versöhnungstheater, in dem es ja um die deutsche Erinnerungskultur geht und die Art und Weise, wie Erinnerungskultur mobilisiert wird, um so eine Idee des gut gewordenen Deutschlands und der erfolgten Versöhnung zwischen Deutschen und Juden und so zu zelebrieren, ist, dass in dieser Erinnerungsarbeit eigentlich kein Raum ist für echte Trauer, weil die Trauer der Seite derjenigen, die unter der Geschichte gelitten haben, die diese Gewalt bis in die Gegenwart erleben, eigentlich eine destabilisierende, verunsichernde Funktion haben, Wirkung haben, weil sie immer wieder der anderen Seite, der dominanzdeutschen Seite zeigen, dass das nicht abgeschlossen ist und dass es nicht wieder gut wird und damit natürlich eine Fortsetzung von Verantwortung, eine Fortsetzung von Verstricktheit und von Gewalt auch. Und ich glaube, dass Trauer in diesem Sinne auch ein total kritisches Instrument sein kann, was uns immer wieder daran erinnert, dass die Welt nicht okay ist, dass sie eine andere werden muss. Und dass sozusagen Trauer etwas ist, bei dem finden wir uns gemeinsam in unserer Unzufriedenheit auch, in dem Mangel an Hoffnung oder in dem Mangel daran, dass die Hoffnung sich erfüllt hat, die wir hatten, die uns die Gesellschaft erzählt hat, die uns ja auch im Kapitalismus immer wieder erzählt, als mit mir wird es besser sozusagen. Mit mir steigert die Produktivität und Leute verhungern nicht mehr und die Medizin macht Fortschritte. All die Dinge, die sozusagen so ein kapitalistisches System so mitträgt als Fortschrittsversprechen. Und dass die Trauer uns daran erinnert, dass nicht alles okay ist. Und gleichzeitig, wenn wir einmal Abstand nehmen von dieser Idee, dass Dinge gut und böse sein müssen, dass also auch der Ort des Guten besetzt sein muss, wenn wir davon Abstand nehmen, dann vielleicht auch Trauer als einen Ort, als eine Ressource, die nicht begrenzt ist. Es ist genug Trauer für alle da. Alle sind herzlich willkommen, traurig zu sein darüber, dass die Welt eine Enttäuschung ist. Und ich glaube, es ist total wichtig und gut, immer wieder empört darüber zu sein, dass sie eine Enttäuschung ist. Dass die Dinge, die wir vielleicht als Kinder uns ausmalen oder erzählt bekommen oder vielleicht auch als Erwachsene zu einem gewissen Zeitpunkt glauben, dass sozusagen so wird es jetzt klappen, dass die nicht hinhauen. Und zu verstehen, dass es nicht nur was mit uns zu tun hat, vermutlich gar nicht zentral, sondern ganz viel auch mit dem System und mit der Gesellschaft, in der wir leben. Das, glaube ich, ist was Trauer kann. Und was Trauer besser kann als Gewinn. Weil für Gewinner muss es immer Verlierer geben. Aber für Trauernde brauchst du keine glücklichen Menschen. Alle können traurig sein. Und das liegt schon daran, dass, wenn jemand stirbt, alle traurig sein können. Es gibt keinen. Niemand muss sich drüber freuen. Ich glaube, das ist das Tolle an Trauer, dass sie uns erlaubt, zusammenzukommen und aus dieser Trauer dann, und das ist sozusagen dann die positive Pointe, eine Kraft zu schöpfen, die Dinge anders einzurichten, die Gegenwart so einzurichten, dass sich die Vergangenheit nicht wiederholt, die Dinge so einzurichten, dass sie weniger Anlass zur Trauer geben. Das wäre mein Take auf diese Frage.
Ich danke dir herzlich, Max, für deine Worte und für deine Zeit.
Danke, Samson, für die Einladung.
Das war Trauerschatten, der Podcast über Trauer, Verlust und das Leben danach. In eigener Sache. Dieser Podcast ist selbst produziert und finanziert. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung auf der Plattform deiner Wahl. Damit hilfst du, dass der Podcast mehr Menschen erreicht. Falls du den Podcast finanziell unterstützen möchtest, findest du den Link zu Steady in den Shownotes. Jeder Beitrag hilft dabei, die laufenden Kosten zu decken. Idee, Redaktion und Produktion: Samson Gjubek. Idee und Cover: Jana Rodenbusch. Sounddesign und Kompositionen: Jin Bali.